Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile. Und damit herzlich willkommen zur 174. Ausgabe des Payment & Banking Fintech-Podcasts. Ja, meine Stimme hört ihr in der Regel immer, wenn es um ein bestimmtes Thema geht, und zwar ist das die Banking Exchange, und auch darüber wollen wir heute sprechen. Wir machen heute einen kleinen Recap zu der letzte Woche abgelaufenen Veranstaltung in Frankfurt, der BEX 18. Aus dem Team habe ich mir dazu geholt den lieben Mike, der nicht nur die Veranstaltung an den beiden Tagen ganz wunderbar moderiert hat, sondern auch in der Organisation und Veranstaltungsplanung mit mir ganz vorne mit dabei war und natürlich die besten Insights dazu liefern kann. Und als externe Gäste sind heute dabei die ganz liebe Alexandra Weck, Director Business Development der UBS und sehr aktiv im Netzwerk der Fintech Ladies, und den lieben Jörg Howein, der war schon ein paar Mal bei uns im Podcast dabei, CPO der Solaris Bank. Genau, wie gesagt, wir machen das Recap zu BEX. Wir wollen irgendwie keinen totalen Deep Dive machen, aber euch einen kleinen Einblick geben hinter die Kulissen. Warum machen wir die BEX? Was haben wir eigentlich die zwei Tage in Frankfurt gemacht? Und wollen so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das alles geht natürlich nicht, wie die BEX auch als Veranstaltung von Sponsoren unterstützt wird, ohne Sponsoren, die wir für den Blog und Podcast haben. Da möchten wir uns ganz herzlich für bedanken. Und zwar ist das auch in diesem Monat die BS PayOne, der führende Payment-Anbieter, Schnittstelle zwischen Handel und Kunde, wo die Payment-Zahlung einfach im Hintergrund läuft, bieten ganz tolle Produkte und Lösungen für automatisierte Zahlungsprozesse an und sind jetzt, wie gesagt, im dritten Monat dabei. Herzlichen Dank dafür. Und wir haben in diesem Monat auch einen tollen neuen Sponsor dabei, und zwar ist das die Bluecode, eine mobile Payment-Lösung für Banken und Händler, die sichere und anonyme Bezahlungen anbieten auf mobilen Endgeräten. Auf euer Smartphone wird eine gültige TAN geschickt, mit der könnt ihr dann über einen blauen Strichcode oder einen numerischen Code über TAN, die dann an der Kasse gescannt wird, ganz prima bezahlen. Ganz super Lösung, werden wir wahrscheinlich im Laufe des Monats nochmal intensiver vorstellen. Schön, dass ihr dabei seid. Genau, dann steigen wir doch vielleicht in das Thema ein. Ich habe kurz unsere Gäste schon erwähnt, aber stellt euch doch vielleicht kurz selbst mal vor. Ladies first vielleicht einfach.
Ja, wunderbar, dass ich dabei sein kann. Das freut mich sehr. Mein Name ist Alexandra Weck. Ich bin aktuell Business Developer bei der UBS und somit ein Vertreter des klassischen Bankgeschäfts. Versuche aber auch, beide Welten da zu verbinden. Bin sehr aktiv auch bei den Fintech Ladies in München und in Frankfurt verantwortlich für coole Events. Und ich bin seit 6 Jahren in der Fintech-Branche jetzt aktiv, und angefangen hat es damals mit dem Projekt Scalable, die ich im Onboarding damals begleitet habe. Und das ist eben da mein Bezug, und deswegen freue ich mich, dabei zu sein.
Ja, mein Name ist Jörg Howein. Danke euch auch für die Einladung. Und Nicole, ich muss ein bisschen korrigieren, ich bin zum ersten Mal im Podcast dabei, was mich sehr freut. Ich bin CPO der Solaris Bank, damit für unser ganzes Produktspektrum verantwortlich. Und vom Background her war ich sehr lange Zeit Strategieberater in Banken und habe auch die Anfänge des Themas digitale Transformation so im Jahr 2012, 2013 ungefähr noch als Berater gesehen und dann irgendwann gesagt, ich will doch mal lieber selber die Dinge tun, die ich immer nur als Berater auf PowerPoint empfehlen konnte. Und so habe ich zur Solaris Bank gefunden und bin ein großer BEX-Fan.
Das lobt dich. Von meiner Seite auch ein herzliches Hallo. Danke, Nicole, für die vielen Worte. Ich wusste gar nicht, dass die Zusammenarbeit so gut war zwischen uns beiden. Der liebe Jörg, du warst doch schon mal im Podcast. Ich glaube, wir haben ein Panel veröffentlicht. Du warst auf jeden Fall schon auf Panels, auf der PAX.
Ach so, im Panel, das stimmt. Das ist ja so eine heimliche Aufnahme, die ihr da macht. Ja.
So eine heimliche Aufnahme, weißt du gar nichts von. Sehr schön.
Ja, stimmt. Wechsel im letzten Jahr war ich auf dem Panel, das stimmt. Ja, jetzt, ja.
Ja, und du warst auf der PAX doch auch schon mal auf dem Panel, oder? Nee, da warst du nicht.
Nee, auf der PAX war ich dann leider noch nicht. Da werde ich mich vielleicht beim nächsten Mal auch einladen bei der PAX oder hoffen, dass ich ausgewählt werde als Gast.
Als Gast vielleicht, als Panel schauen wir mal, wie es jetzt läuft. Spaß beiseite. Ja, wie hat euch denn, ich frage einfach mal so frei raus, also die Alexandra hat ja schon einen Artikel geschrieben oder Blogbeitrag auf LinkedIn, den man entnehmen konnte, irgendwie, dass das ganz cool war. Alexandra, ich frage jetzt trotzdem nochmal, damit das auch alle unsere Hörer hören, hat dir gefallen?
Mhm. Ja, also es hat mir sehr gut gefallen. Ich fand es wirklich eine ganz tolle Veranstaltung und bin durch Zufall über die Fintech-Ladies dazugekommen. Was ich einfach klasse fand, war die spannende Location, die wirklich sehr viel auch geboten hat und ganz toll auch in der Historie ja im Westhafen ihre Bedeutung hat. Dann die exzellenten Speaker und die wirklich bunte Mischung aus Fintechs aus allen verschiedenen Nischen. Und auch Vertretern aus der klassischen Bankenbranche. Also ich fand es fachlich extrem hochwertig und anspruchsvoll, auch von den Themen her. Aber gleichzeitig hat es wirklich sehr viel Start-up-Flair gehabt und viel Raum für lockeres Networking. Und das war extrem charmant. Und auch weil die Veranstaltung nicht so riesig groß ist mit Tausenden von Menschen, konnte man viel besser mit den einzelnen Personen auch ganz ungezwungen in Kontakt treten. Und das habe ich so noch nicht erlebt.
Du bist ja auch bei den Fintech Ladies aktiv. Wenn du jetzt mal so schaust auf die Veranstaltung, das war für uns am Anfang oder in der Planung, Nicole, du kannst ja noch am ehesten von berichten, auch eine Herausforderung, so ein vernünftiges Verhältnis hinzubekommen. Nicole hatte immer so ein bisschen Angst, wenn ich das sagen darf, dass es eine Würstchenveranstaltung wird, was immer sie damit auch meint.
Sagt man das?
Sagt man das, wenn nur Männer da sind? Hattest du, Alexandra, den Eindruck oder zumindest das Gefühl, dass das einigermaßen ausgeglichen war? Also Luft nach oben, was das Verhältnis Männer-Frauen betrifft, sicherlich immer. Aber wie ist da so dein Eindruck gewesen?
Also von der Seite her fand ich es wirklich gut. Also ihr habt ja auch gesehen, wir haben auch Fotos gemacht, Ladies Only. Und auch da haben wir mehr als 2 oder 3 Mädels aufs Bild gekriegt. Insofern war das schon mal ganz positiv. Auch, dass ihr in den Panels dafür gesorgt habt, da auch die Frauen einzubeziehen. Das hat auch sehr gut geklappt. Also es war wirklich eine gute Mischung. Natürlich ist in der Finanzbranche und auch in der Fintech-Branche der Frauenanteil einfach geringer. Das ist nun mal so, aber dafür war das echt passend und das hat auch hat gut geklappt auf der Veranstaltung. Also ein bisschen Luft nach oben gibt es bestimmt noch. Also wir können auch bei den Fintech-Ladies im nächsten Jahr bestimmt ein bisschen mehr die Werbetrommel rühren für die Veranstaltung. Aber insgesamt habe ich mich da sehr wohl gefühlt.
Oder vielleicht auch Teil von einem Panel werden. Also wir suchen immer wieder auch neue Speaker. Ne?
Zum Beispiel, ja.
Genau, hiermit der aktive Aufruf an ganz tolle Ladies da draußen. Meldet euch gerne. Wenn ihr zu ganz tollen Themen was zu sagen habt, tretet bitte an uns heran. Wir versuchen euch irgendwo einzusetzen und unterzubringen.
Jörg.
Ja, ich habe heute Morgen...
Kennst du noch Ladies?
Ich kenne auch noch ein paar Ladies. Ich empfehle empfehle gerne Ladies weiter. Da fallen mir ein paar gute ein. Ich habe heute Morgen mal drüber nachgedacht, was ist eigentlich die BACS für eine Konferenz? Was gibt es eigentlich überhaupt für Konferenzen, die irgendwie relevant für mich sind oder auch uns als Organisation sind? Und ich kann mal so, das sind eigentlich 3 Typen von Konferenzen. Es gibt zum einen die sehr stark Fintech-fokussierten, wie eine Money 2020 zum Beispiel. Eine große Sache, da muss man fast schon hin, wenn man sich in dem Bereich bewegt. Dann gibt es die Konferenzen, die, ich möchte mal sagen, so ein bisschen mehr klassische Banking-Welt sind, wo es jetzt mal öfter darum geht, wie transformiere ich meine Bank, wie komme ich jetzt mal in eine agile Organisation rein und so weiter. Tendenziell für jemanden wie uns eher weniger spannend. Ja, und dann gibt es die BACS. Die BACS schafft es eigentlich immer wunderbar, die Welten zu mischen, die Banken dahin zu bringen, die in dem Digitalthema schon große Schritte gemacht haben und deswegen auch was zu sagen haben dazu. Das aber eben gemischt mit vielen Fintechs und weiteren Playern aus der Branche, was immer zu wunderbaren Vernetzungen führt. Und bei mir ist es wirklich auch immer nicht jedes Panel mitbekomme, weil ich sehr viel Zeit letztendlich draußen bin, jetzt hier bei dem tollen Wetter in Frankfurt und mit vielen Leuten spreche, sei es bestehende Partner, sei es mögliche künftige Partner, sei es auch Provider und in eine ganz bunte Mischung auch von Anregungen daraus mitnehme.
Lass uns mal ganz kurz, bevor wir tatsächlich mal über die Themen auch sprechen, was natürlich nicht minder wichtig ist, ganz im Gegenteil. Aber lass uns doch mal, Nicole, auch kurz über die Tonalität sprechen. Also ich glaube, das hat ja Jörg eben auch gerade gesagt und auch Alexandra so ein bisschen anklingen lassen, das Format ist so ein Stück weit einzigartig. Wenn du jetzt mal so aus der Orga-Sicht drauf guckst und mal so die Banking Exchange beschreibst, was war denn so die Herausforderung oder was ist denn so der Anspruch immer so, wenn wir an die Exchange-Veranstaltungen denken? Also was ist so das, was du glaubst, macht eigentlich so eine Banking, aber auch eine Payment Exchange letztendlich aus?
Naja, die große Herausforderung ist natürlich immer ein besonderes, also eigentlich einen guten Rahmen zu schaffen für die Leute, die da sind. Wir haben es ja auch in den Vorbesprechungen zu BEX auch schon oft gesagt, wir sind halt eine Invite-Only-Konferenz. Also wir wählen sozusagen im Vorfeld die Leute aus, die wir gerne da haben möchten, was natürlich für uns einen großen Vorteil ist, weil wir dann ungefähr wissen, mit welchen Leuten wir es zu tun haben. Und da die Menschen sich halt auf dem gleichen Level treffen sollen, um sich halt ganz gezielt miteinander auszutauschen. Wie Jörg auch schon gesagt hat, es gibt mehrere Arten von Konferenzen und wir versuchen einfach, da eine Nische zu finden, wo sich wirklich Leute auf Augenhöhe begegnen, die in einem ganz besonderen Rahmen halt die Möglichkeit haben, sich vielleicht nochmal über andere Themen auszutauschen und sich auch nicht nur fachlich inhaltlich austauschen können, sondern halt auch einfach in einer sehr speziellen, lockeren Atmosphäre fernab von üblichen Branchen- und Konferenzthemen die Möglichkeit haben, einfach ins Gespräch zu kommen. Und da ist halt natürlich die Herausforderung, wie bekommt man alle Leute in diesen Rahmen rein und wie schafft man da die besten Bedingungen für?
Zum Beispiel mit dem Wetter. Das ist immer das Schwierigste, das passende Wetter zu buchen.
Genau, dafür haben wir ja viel Geld bezahlt.
Viel Geld. Also man muss sagen, wenn man so ein bisschen auf die Location auch schaut, wir haben natürlich wirklich jetzt schon zweimal extrem gutes Wetter gehabt, was natürlich total hilfreich ist. Nichtsdestotrotz ist das natürlich, kann man das nicht steuern oder nur sehr, sehr marginal. Aber die Location spielt natürlich eine große Rolle, wo wir Nicole gerade einfach an viel Energie reingesteckt hat, das Passende zu finden. Aber auch natürlich das Ganze drumherum, ne? Also das Goodie Bag, was glaube ich mittlerweile so ein bisschen Kultstatus schon hat. Die Speaker, die wir haben das Vorabenddinner, also da versuchen wir schon tatsächlich einiges letztendlich auch zu bieten. Und ich glaube, das muss auch gesagt werden. Jörg, ihr seid ja auch Sponsor gewesen von der Solaris Bank und das Ganze funktioniert natürlich, also so eine Party, wenn ich jetzt mal die BEX insgesamt als Party bezeichnen darf, nur mit Hilfe der Sponsoren. Und was da wichtig ist, neben dem Dank, den ich natürlich nicht dir persönlich aussprechen möchte, aber der Solaris, funktioniert das natürlich, funktioniert nur durch die Sponsoren. Und was wir natürlich machen, ist, dass wir nicht irgendwie gucken, dass wir, das ist ja keine kommerzielle Veranstaltung, sondern wir versuchen wirklich, das, was wir einnehmen an Sponsoring, auch dann an unsere Gäste durchzureichen. Ja. Und deswegen gibt es halt immer auch solche sehr netten, wie sagt man, Gastgeschenke, die, glaube ich, einigermaßen gut ankommen.
Ja, das merkt man ja auch in dem ganzen Rahmen. Also wir tolle Locations, es gab wieder tolles Essen, auch dieses Jahr, auch das Vorabenddinner war super. Genau, es ist ein bisschen mehr als einfach irgendeine Konferenz, sondern man fühlt sich irgendwie willkommen bei euch und freut sich wirklich immer drauf, was nicht bei jeder Konferenz so ist. Und von daher, schon das nächste Jahr.
Wobei für mich das Vorabenddinner ja sehr herausfordernd war. Alexander, du warst ja nicht beim Vorabenddinner dabei, aber wir machen immer so ein Dinner für die Speaker und Sponsoren. Da kommen dann, Nicole, ich weiß nicht, wie viele waren da, 40, 50 oder so, ne?
Genau.
Und es ist dann schon etwas gehobene Klasse und bei mir hört es dann immer ein bisschen auf, wenn irgendwas auf Erbsenschaum oder rote Beete-Gelee dann kommt. Ich saß ja neben den Leuten, das hat alles ganz gut geschmeckt. Für mich, aber es war auch total toll, aber für mich ist so, also ich esse auch eine Currywurst. Aber auch da versuchen wir natürlich immer irgendwie so ein bisschen was zu bieten. Und es gab Lego-Figuren. Du hast gar keine bekommen, Jörg, oder?
Ja, ich habe dafür eine bekommen für meinen Kollegen Marco, die ich jetzt hier sozusagen auch bewahre und schon Fotos geschickt habe. Und genau, also beim Essen hast du dich übrigens ganz unauffällig verhalten, Mike, das war alles in Ordnung, aber du bist nicht unangenehm aufgefallen, auch trotz Erbsenschaum.
Trupps-Erbsen-Schaum. Die Goodiebag, Nicole, zwei Sätze vielleicht dazu, weil ich die Geschichte so schön finde und dann gehen wir mal wirklich thematisch rein. Was hat es denn mit der Goodiebag auf sich? Mit der Backspack?
Ja, die Alexandra hat es schon ganz toll in ihrem Artikel erwähnt, und zwar das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben uns überlegt, wie kann man den Nachhaltigkeitsgedanken in einen thematischen Gedanken umwandeln, und was würde zu einer Banking-Veranstaltung besser passen als Geldsäcke? Demnach haben wir ein großes Kontingent an alten, tatsächlich benutzten Geldsäcken der Deutschen Bundesbank aufgekauft und die als Taschen.
Kurzer Hinweis, damit meinen wir nicht die älteren Kollegen, die da waren mit alten Geldsäcken, sondern tatsächliche Stofftaschen.
Transportgüter, genau. Und diese Säcke haben wir als Taschen umnähen lassen, und zwar haben wir das nicht selber gemacht, sondern haben, um die Geschichte weiterzuspinnen und auch in dem Kontext zu bleiben, das an die JVA München übergeben. Die haben eine Näherei und Sattlerei und nehmen solche Auftragsarbeiten an. Und genau, wie du das so schön in der Moderation gesagt hast, vielleicht hat der ein oder andere da den einen oder anderen Geldsack auch wiedererkannt. Das ist zumindest die Geschichte. Und daraus wurden ganz tolle Taschen, also sehr unique und jede ganz einzigartig, und die wurden dann mit Inhalt gefüllt.
Genau, und die keine Lust hatten, diese Tasche mit nach Hause zu nehmen oder weil sie fliegen mussten, da gibt es einen Service, den wir jetzt angeboten haben. Jörg, deine Adresse habe ich auch, glaube ich, gesehen. Ne? Du kriegst deine auch jetzt zugeschickt.
Ich warte noch auf meine Tasche, ja, also ich habe sie noch nicht.
Ja, die liegt bei mir im Kofferraum, habe ich gestern verpackt in Kartons. Hand, ja, alles mit der Hand gemacht.
Manufaktur,
wir müssen uns aber jetzt schon entschuldigen. Es wird 5 Personen dort draußen geben, die auch eine Tasche bekommen. Allerdings die Tasche aus dem letzten Jahr. Nicht diese wunderbare, die ist genauso unique, allerdings nicht die Tasche, die wir dieses Jahr hatten. Das liegt darin begründet, dass wir ganz, ganz viele Taschen hatten und auch ausreichend Taschen hatten. Aber irgendwie haben die Beine bekommen und den Abend im Druckwasserwerk, die noch da waren, in einer Kiste, ja, haben es nicht überlebt, soll heißen, der ein oder andere hat vielleicht eine zweite Tasche mitgenommen, so beliebt waren die. Deshalb mehr Kulpe an die 5, es sind genau 5, die eine andere Tasche bekommen. Der Inhalt der Tasche, der bleibt gleich, aber wir haben nicht mehr genug von den Geldsäcken, sorry. Gut. Alexander, du warst, ja, jetzt haben wir ganz viel über Becks und wie cool und wie schön alles ist oder gewesen ist, leider vorbei. Lass uns mal über die Inhalte sprechen, weil darauf kommt es ja an. Und wir haben auch in der Planung natürlich überlegt, okay, was beschäftigt die Branche? Und da muss man natürlich irgendwie über solche Sachen sprechen wie die PSD2. Das war das erste Panel. Und du hast mir gerade eben oder hast uns gerade eben gesagt, da hättest du dir einiges mitgenommen. Das ist ja tendenziell eher so ein schweres Thema, so wo man denkt, oh, hatten wir jetzt auch schon 2-3 Mal. Wie war denn so dein Eindruck bei dem Panel PSD2? Also was hast du dir denn da mitgenommen?
Also bei dem PSD2-Panel war eben ganz klar zu erkennen, okay, das ist überall jetzt Thema und da beschäftigt sich auch jeder im Moment mit. Was einfach ein Riesenproblem ist, dass zwar auch alle sich damit beschäftigen, aber dass es keinen einheitlichen Datenstandard gibt. Ja, das heißt, dass da zwar Dinge definiert worden sind vom Gesetzgeber, die zu tun sind oder die zu liefern sind oder dass es einen Zugriff geben muss, aber dass es einfach da keine einheitlichen Standards gibt und dass wir da in Zukunft einfach noch dann in Europa an diesem Thema einfach arbeiten müssen. Was eben auch das Thema war, dass Banken die Voraussetzungen teilweise einfach erfüllen, aber eben darüber nicht hinausgehen. Also das Thema war eben ja auch in dem Panel, wie schafft man es aus so einem Thema wie PSD2 einfach auch eine tolle Customer Experience am Ende zu machen. Und wie schafft man eben daraus auch neue Geschäftsfelder? Ja, also auch das Thema APIs und dass eben die Bereitstellung ja einer API auch bepreist werden müsste. Das waren alles Themen, die dort angerissen wurden. Und das fand ich sehr spannend, weil ich habe auch in den letzten 3 Jahren das Thema PSD2 eher auch aus einem nur regulatorischen Fokus miterlebt und Es wurde nie darüber gesprochen, wie kann man jetzt auch Businessmodelle daraus generieren. Und das fand ich für mich aus der Sicht sehr spannend. Ja, und einfach, wem die Daten mittlerweile gehören. Ja, war ja auch die Aussage im Panel ganz klar, die Daten gehören immer dem Kunden. Und ja, das waren so also meine
Michael, glaube ich, Michael von der Deutschen Bank hat das, glaube ich, relativ klar für sich formuliert oder da für sich eine Antwort drauf gefunden. Interessant fand ich auch seinen Punkt. Das war so ein bisschen so, wo Licht ist, ist auch Schatten. PSD2 und das Thema Access to A bringt ganz, ganz viel irgendwie mit und auch Möglichkeiten. Wobei da gefühlt man auch hinter den Möglichkeiten, glaube ich, bleibt aktuell noch. Aber er brachte auch als negativen Punkt so ein bisschen das Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also wo er davon ausgeht, dass es so ein bisschen Conversion oder UX-Killer werden könnte. Jörg, du sagtest, du warst auch, glaube ich, dabei, also nicht dabei beim Panel, sondern du hast das Panel auch mitbekommen. Würdest du das so unterschreiben? Ja. War das so Inhalt?
Ja, das war auf jeden Fall ein Thema für mich nochmal sozusagen vielleicht vorab, war das super hilfreich, nochmal von den Leuten, die sozusagen verschiedene Perspektiven das Thema PSD2 bekommen, einfach eine Marktsicht haben. Dann klar beschäftigen wir uns da intern auch, wie jede andere Bank auch mit, aber dann versinkt man dann doch eben auch schnell in seinen operativen Challenges und jetzt mit den Leuten, Cornelia allen voran, also sozusagen eine der Vorkämpferinnen für die PSD2 in Deutschland, Michael Koch mit Deutsche Bank, View, der Kollege von Senac, wollte den Namen nicht vergessen habe, der als Berater das sieht und dann auch Osborne Clark als Juristen, die das aus der Sicht begleiten, weil das eine unheimlich gute Mischung, die mir nochmal ein Update gegeben hat, welche Themen bewegen sich da gerade. Und ja, das Zwei-Faktor-Autorisierungsthema und einige Fragen, die dann Michael auch darum noch raised hat, ist bei uns auch was wir uns beschäftigt. Ich habe aber auch noch ein, zwei neue Aspekte gelernt, die ich jetzt heute nochmal hier mit dem Team besprochen habe, schon dann noch weiter besprechen werde in den nächsten Tagen. Also von daher war das für mich auch ein ganz konkretes Outcome. Ich habe wieder was gelernt dabei.
Das ist gut. Was ich auch ganz schön fand, war, du hast gerade Cornelia erwähnt, von Cornelia von Figo. Wie du richtig erkannt hast, die mir relativ viel in dem Bereich auch macht und sich da auch, glaube ich, ganz gut auskennt. Da war so ein bisschen, also es war so ein bisschen, ich hatte was fast schon so Revolutionäres da gehört, nach dem Motto, ja, PSD2 ist ganz cool, aber eigentlich müsste man jetzt schon an der PSD3 arbeiten. Die PSD2 zwar nicht aus dem Auge verlieren und das ganze Thema marktauglich machen, aber sie war schon so ein bisschen, zumindest habe ich so mitgenommen, fast schon kämpferisch, so PSD2, aber eigentlich braucht es schon eine PSD3, weil viele Sachen in der PSD2 einfach schon wieder obsolet sind oder zumindest nicht mehr der Realität zu 100% entsprechen.
Ja, und natürlich genau, Cornelia aus der Figo-Rolle auch einfach jeden Tag damit kämpft, sozusagen, welche offenen Fragen es einfach noch gibt und was man wirklich machen kann und was auch nicht funktioniert. Da ist niemand so nah dran wie sie wahrscheinlich und deswegen, klar, ist sie eine der Ersten, die trotz alles Leides, was sie darum hat, schon nach vorne guckt und auf Lösungen hofft für die offenen Punkte.
So, ich habe im Nachgang so nach dem PSD2-Panel so ein bisschen mit dem einen oder anderen auch gesprochen über das Panel an sich und das liegt natürlich auch ein bisschen am Thema selbst. Es war kein wirklich kontroverses Panel, also es wurde jetzt nicht gestritten, aber das war auch, glaube ich, gar nicht notwendig. Ja. Es war eher so, okay, das ist der Status und das sind so die Herausforderungen und die Schwierigkeiten. Ich glaube, es war ein guter Startpunkt auch für die Panels, die danach gekommen sind.
Auf jeden Fall.
Cool. Genau, danach ging es mit Raphael weiter. Da ging es, das Panel hatte den lustigen Namen Ist dumm das neue Schlau. Es ging um das Thema Artificial Intelligence im Banking, künstliche Intelligenz im Banking. Und er hatte auf dem Panel den Ralf, muss gucken, Nicole, ob ich mich jetzt hier richtig die Notiz gemacht habe. Es war der Max Wense von Collect AI war am Panel, Ralf Heim genau. Von FinSight und der Tom Dapp vom KfW, ne?
Ich glaub, genau, der ganz spontan eingesprungen ist, netterweise, aber natürlich da auch eine ganz tolle neue Qualität mit reingebracht hat aus seiner Expertise. Genau, die drei haben diskutiert. Genau.
Tom war sowieso, denn das Ganze, wenn ich das mal sagen darf, Grüße an Tom, wir hätten dich auch heute gern dabei gehabt. Der war auf der ganzen Exchange sehr redefreudig, im Sinne von hat viele so Impulse gegeben, Wortbeiträge und so, das war ganz cool. Und das Schöne war, er hat mit der KfW ja auch so ein bisschen, traditionellen Vertreter dort gehabt, mit und nichtsdestotrotz sehr interessanten Beiträgen. Er war auf dem Panel mit dabei und da ging es um das Thema Artificial Intelligence. Das war so ein bisschen hat mich das erinnert an so die Diskussion damals beim Thema Mobile Payment. Ich weiß nicht, wie euer Eindruck war. So ein bisschen so eine digitale Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Alle beschäftigen sich irgendwie damit. Aber so richtig klar, was man da machen kann und soll, war da nicht. Es war eher so der Tenor, ist ein Riesending. Wenn wir uns damit nicht beschäftigen, andere werden sich damit beschäftigen. Offen blieb so ein bisschen die Frage, was wird genau da passieren? Aber dazu ist es vielleicht auch noch ein bisschen zu jung, das Thema.
Ja, also ich habe es ein bisschen mitgenommen. Ich habe das leider nicht ganz verfolgen können, sondern nur teilweise. Aber da ist ein bisschen für mich die Botschaft hängen geblieben. Naja, AI, super, aber was wir hier machen im Banking ist noch nicht so richtig AI. Das ist alles noch sehr viel regelbasiert und sozusagen Anfänge von dem Thema. Und da geht wahrscheinlich noch mehr. Aber so ganz klar vor Augen haben wir es eben auch noch nicht, was da genau so alles gehen kann in der Zukunft. Das war so mein Takeaway, aber leider nur aus einem Teil der Diskussion.
Ja. Also das ging mir ähnlich. Es war ja genau eben das Thema, okay, wie kann man das in Banken umsetzen oder in der klassischen Finanzbranche? Und da war ja auch sich das Panel dann einig, dass es hieß, naja, man müsste vielleicht erstmal auch einen Grundstock oder eine Grundvoraussetzung an Digitalthemen abgearbeitet haben. Gerade so das Stichwort veraltete IT bei anderen Banken war ja auch dort genannt worden, dass man erstmal ein Grundfundament an Digitalisierung schafft, bevor man überhaupt erstmal über AI nachdenken kann, ja.
Wenn du jetzt mal so aus deiner Perspektive jetzt da drauf schaust, Alexandra, beschäftigt ihr euch mit dem Thema AI gerade aktuell? Ist das für euch denn jetzt mal so aus UBS-Sicht so ein Ding?
Also dazu kann ich nur sagen, dass ihr euch da auf jeden Fall eher an die Pressestelle wenden müsstet für solche Aussagen. Also das ist Punkt eins. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass auf jeden Fall über solche Themen gesprochen wird. Wir sind ja ein globales Haus. Allerdings ist das hier in meinem, sage ich mal, Mikrokosmos an Daily Business mit einer bestimmten Kundengruppe auch für mich jetzt sehr weit weg. Und auch für mich persönlich ist das ein Thema, wo ich einfach im Moment auch zu weit weg bin.
Interessant fand ich an dem Panel tatsächlich dann auch die vielen, vielen Wortmeldungen, die es gab. Es hing immer so ein bisschen vom Thema ab, wie viele Wortmeldungen es gab. Bei dem kann ich mich erinnern, gab es einige. Und was für mich so nochmal gezeigt hat, Artificial Intelligence, und ich war vor 4 Wochen, in 4 Wochen vorher in Frankfurt auf der Fachtagung vom Handelsblatt, da war das auch nochmal ein Thema. Ich glaube, das wird uns in den nächsten Monaten noch etwas intensiver beschäftigen. Ja, also wahrscheinlich, weiß ich, Jörg, siehst du es genauso? Artificial Intelligence?
Ja, es wird auf jeden Fall nicht weniger werden. Davon gehe ich schon auch aus, dass wir da müssen wir aber auch alle gemeinsam noch ein bisschen was lernen als Branche. Wie gesagt, wie ich schon sagte, da sind wir noch nicht da, wo man da hinkommen kann mit dem Thema.
Ja, dazu passt vielleicht auch ganz gut zu dem Branchenlearning. Wir hatten ja auch also die BEX ist ja auch eine sehr interaktive Veranstaltung. Zumindest versuchen wir da so unser Augenmerk drauf zu legen. Wir haben zu jedem Panel immer sozusagen Polls und Umfragetools installiert und im Vorfeld immer den Teilnehmern auch eine Frage gestellt. Zu dem Thema künstliche Intelligenz war die Frage, ist die Bankenbranche zum Thema künstliche Intelligenz eigentlich ausreichend aufgestellt? Und der Gros der Leute, also in dem Fall 60%, haben damit Nein geantwortet. Ist vielleicht auch nochmal interessant, dass es da natürlich geht, nicht nur den Kunden, der letztlich irgendwie damit zu tun hat, abzuholen, sondern auch die Leute in der Branche ganz aktiv abzuholen.
Ja, das stimmt. Die Polls waren, das war sowieso ganz interessant, die Polls waren immer irgendwie ein schöner Aufhänger, wo man dann auch mal im Panel dann nochmal danach diskutieren konnte. Und zum Teil waren die Ergebnisse, die dort in den Polls gebracht wurden, nicht mal, also es war tatsächlich so ein bisschen kontrovers. Also vorne beim Thema Identity zum Beispiel, Nicole, das war ja dein Panel, wo wir drüber gesprochen haben, Da wurde ja sehr stark darüber diskutiert, okay, ist das ein Ding, was von den Banken irgendwann besetzt wird oder von lokalen Startups besetzt wird? Wir hatten ja Vertreter davon, Verimi, Holger Friedrich, wir hatten den Thorsten Loderstedt von der Yes da, wir hatten den Olli Nägele von Blockchain Helix da. Florian natürlich, und wo eigentlich so die meisten gesagt haben, das wird wahrscheinlich irgendwann von Google und Co., also von den Tech Giants gelöst und gar nicht so sehr von den Anbietern, die jetzt da gerade aktiv sind. Also das war manchmal ganz interessant, wie so die Sichtweise des Publikums war, obwohl da ja vor allen Dingen auch Vertreter der Bank da waren. Also das war eigentlich ganz spannend. Genau, wir hatten das Thema Artificial Intelligence, wir haben über viele andere Sachen noch gesprochen. Ich glaube, wir müssen nicht in jedes Panel immer so einen Deep Dive machen, aber ich glaube, was noch ganz cool war, war das Thema Identity, was du, Nicole, hattest. Das war ja deine Premiere sozusagen, dein erstes Panel und auch dann, glaube ich, inhaltlich ein bisschen ein Brett. Also Jörg, du hast es, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, also es war schon so ein bisschen auch abgehoben irgendwann.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, das ist ja auch, man kann da ja, vor allem das Interessante ist ja, bei dem Thema Identity, du kommst dann schnell in so eine netzpolitische Ebene, ja, wo du dann auch dann irgendwann dann unter Umständen nicht mehr so ganz durchblickst, wo wir jetzt gerade stehen. Und es wurde später super, super technisch, das kam auch noch dazu. Nicole, dein erstes Panel, wie war's?
Ja, aufregend. Vorrangig aufregend, aber es war natürlich schön und ich habe mich natürlich gefreut, dass mir sozusagen die Bühne gegeben wurde und das auch einfach mal auszuprobieren. Und dann halt war es natürlich toll. Ich hatte sehr, sehr dankbare Panelisten. Du hattest gerade schon gesagt, Thorsten Loderstedt von Yes war da, Holger Friedrich von Verimi, der da ja sehr oft eine sehr philosophische Komponente auch reinbringt. Und der da natürlich sehr, sehr viel zu bestimmten Themen zu sagen hat. Und was ich jetzt gar nicht schmälern will oder schlecht reden will, was immer sehr gut ist, aber für manche dann natürlich in eine Richtung geht, wo dann das Verständnis ein bisschen fehlt oder wo man dann vielleicht sehr, sehr intensiv und tief im Thema drin sein muss. Oliver Nägele mit der Blockchain Helix war auch ein Thema oder eine Lösung, mit der ich mich im Vorfeld noch gar nicht so richtig beschäftigt hatte, aber war auch sehr interessant zu hören, was die als Lösung anbieten. Genau, und Florian Christ bei Fino, die bieten ja sozusagen keine eigene Lösung an, aber haben halt das Thema Identity anders besetzt, indem die halt so eine Kooperation machen, zum Beispiel mit WebID. Und auch da gab es ganz spannende Lösungen. Genau. Und wie du eben sagtest, wenn die Umfrageergebnisse in Richtung Tech-Giants, Google, Apple, Facebook, GAFA gehen, dann ist es natürlich auch vielleicht ein Synonym dafür, dass es vielleicht auch nicht eine nationale, sondern eine internationale Lösung braucht. Und vielleicht ist das da eher der Konsens.
Also wir haben auf jeden Fall über das Thema sehr, also was heißt kontrovers, wurde da auch nicht diskutiert. So ein bisschen ging es hin und her zwischen ein kleines bisschen zwischen Yes und Verimi, aber was ich mir mitgenommen habe, ich weiß nicht, wie ihr das seht, Alex, oder wie du siehst, Alexandra und Jörg, das ist noch alles sehr am Anfang und das Rennen ist irgendwie noch sehr, sehr offen. Also da ist noch überhaupt nichts entschieden und man hörte so bei dem einen oder anderen sogar, naja, was heißt Vorbehalte, aber es war nicht immer überzeugend, was die eigene Lösung betraf, war so mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt.
Ja, das muss man ja vielleicht auch noch ein bisschen schon gucken. Lass uns mal ein Jahr zurückgucken. Da hatten wir ein sehr, sehr, sehr ähnliches Panel, sehr spät abends nach dem Vorabenddinner mit teilweise gleichen Teilnehmern. Und genau, und eigentlich sozusagen haben wir in diesem Jahr über sehr ähnliche Dinge geredet wie vor einem Jahr. Also so richtig viel passiert ist auch immer noch nicht. Und das sieht man ja auch daran, wie die Provider, die da auf dem Panel saßen, da sind jetzt zwar prinzipiell zumindest teilweise live, aber so, dass es jetzt sozusagen ganz großen Endkundenzustrom gibt, das ist auch noch nicht so zu sehen. Von der, ja, es ist noch viel in den Anfängen.
Ja, das sehe ich auch so.
Entschuldigung, Alexandra, Entschuldigung.
Bitte. Da ist halt genau dieses Henne-Ei-Problem ganz klar sichtbar. Ne? Die müssen halt auch erstmal schauen, dass dass sie viele Kooperationen haben, um dann die Nutzer zu kriegen. Und die Nutzer, die kommen aber ja erst, oder die Kooperationen kommen ja teilweise auch erst, wenn dann die Nutzer da sind. Also es ist noch einiges zu tun, glaube ich auch, ja.
Ich fand, Nicole war ein bisschen gemein zu Holger, weil die Frage nach der Anzahl der Nutzer, und es gab ja damals diese Zahl, ich weiß gar nicht, wo es kam, im Handelsblatt irgendwie 13.000 oder vielleicht waren es auch ein paar mehr, wo Holger schon so auf dem Panel so ein bisschen am Rumrutschen war, und vor allen Dingen, weil Nicole nicht nachgelassen hat, da nochmal nachzufragen. Aber ja, Henne-Ei-Problem und Jörg, das, was du gesagt hast, so das, was wir letztes Jahr im Panel diskutiert haben, war auch so ein bisschen sehr ähnlich, wie wo wir heute drüber gesprochen haben. Also da war schon, ja. das war auch so mein Eindruck. Auch das ein Thema sicherlich, was uns noch weiter begleiten wird. Wir hatten dann noch, glaube ich, brauchen wir gar nicht so viel drüber zu erzählen. Wir hatten den Vincent da an dem ersten Tag, der so ein bisschen was zum Thema Security zusammen mit Raphael nochmal besprochen hat. Das war ganz interessant, weil er halt so viele Anekdoten halt auch erzählt hat, so nach dem Motto, okay, das, so bin ich damals bei der Thematik vorgegangen, und da gab es dann Feedback der Banken auf der Seite, und das war eher so, der Tenor von diesem Security Talk war, dass Banken natürlich auf der einen Seite immer nach außen versuchen, Security-Lücken klein zu reden, aber trotzdem etwas mehr Transparenz und Offenheit mit dem Thema irgendwie guttun würde, weil eine absolute Sicherheit, das weiß auch wohl der Endkunde, gibt es nicht. Das war so ein bisschen der Tenor von dem Fireside-Chat. Es ist immer sehr, sehr schön, mit Vincent über das Thema zu philosophieren und zu reden. Ich glaube, da kann man auch mal irgendwann wirklich mal so eine Panel-Diskussion aufmachen und da ein bisschen kontroverser drüber diskutieren.
Da ist eigentlich das Schöne, mal ganz kurz, weil ich so sagen, der Vincent ist halt immer, genau, dieses Thema sind halt diese Anekdoten immer das Beste, was vermitteln kann, was da gerade passiert. Also du kannst darüber sehr theoretisch reden, da ist es total wenig greifbar, und die Gefahren werden auch wirklich transparent. Die werden transparent, wenn du halt Anekdoten erzählst, wo man schon mal wie eingebrochen ist als Hacker und so weiter. Das sind die Dinge, die Awareness schaffen. Von daher ist Vincent da immer ein super Panelist, ja, oder hier Fireside-Gesprächspartner.
Dann hatten wir an dem Tag noch tatsächlich ein Panel, wo wir gedacht haben, ich weiß, wie gesagt, nicht, wie euer Eindruck war, 5 Jahre quasi nach dem Hype, 5 Jahre Fintech-Welle, wo ich dachte, okay, da müsste es eigentlich richtig krachen. Insgesamt eher ein ruhiges Panel, was das gar nicht schmälern soll. Alexander, das Panel, wenn du dich daran erinnerst, 5 Tage, auch schön, 5 Tage Fintech-Welle. Fintech-Welle. Wie war denn so dein Eindruck von dem Panel?
Also das war, da hatte ich auch erwartet, dass es da etwas heftiger zur Sache geht. Das war wirklich dann doch auch etwas ruhiger, aber auch sehr spannend. Die Hauptaussage war ja, okay, Fintech, das wird einiges verändern. Also das Stichwort Game Changer ist da gefallen. Aber so richtig die große Revolution erleben wir nicht. Weil einfach die Fintechs doch auch gemerkt haben nach und nach, dass es doch eben besser ist, auch mit Banken zu kooperieren. Und was auch ganz klar die Aussage war, dass viele Geschäftsmodelle sich gerade auch wandeln von B2C auf B2B und B2B2C, weil einfach die Akquisitionskosten pro Kunde ja auch immer höher werden, ja. Und jetzt hat sich die Branche ja auch ein bisschen entwickelt über die letzten Jahre, und es wird auch mit Sicherheit noch die ein oder andere Pleite geben oder Firmen, die zusammenkommen. Also das hat man ja auch im Fernbusmarkt gesehen, was da irgendwann passiert ist. Also da bin ich jetzt auch mal gespannt. Vielleicht haben wir da nächstes Jahr ja nochmal ein ganz anderes Panel. Ja, also könnte ich mir vorstellen, dass die sich dann etwas mehr unterhalten noch oder noch mehr in die Kontroverse auch gehen, ja.
Genau, also in dem Panel fehlte so ein bisschen die Kontroverse, aber das weiß man natürlich immer vorher nicht. Ja? Und wir wollen ja auch, also Kontroverse hört sich jetzt immer so an, es soll ja kein Schaukampf werden. Aber das war auch so mein Eindruck, es war große Einigkeit im Panel, und das war auch nicht schlimm, also das tut ja auch ganz gut. Interessanterweise war es genau umgekehrt einen Tag später bei dem Blockchain-Panel, was ihr, glaube ich, nicht mitbekommen habt, wo wir im Vorfeld so gedacht haben, oh, dieses Blockchain-Panel haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehabt, und wir hatten viele...
Steht das?
Bitte?
Versteht das überhaupt jemand?
Ja, versteht das überhaupt jemand? Beziehungsweise wir hatten halt vor allen Dingen so Blockchain-Evangelisten, sagt man ja, oder Enthusiasten und dachten, das wird eher in so eine Beweihräucherung enden. Da war es dann tatsächlich anders. Also da wurde wirklich, fielen auch schon mal harsche Worte. Ich kann mich an einen Satz erinnern, jetzt erzähl nicht so einen Scheiß. Also das war wirklich, da wurde wirklich gut diskutiert und das war ein sehr lebhaftes Panel, freundschaftlich lebhaft, was großen Spaß gemacht hat. Vielleicht ganz kurz nochmal zurück zum Tag 1. Den Kilian dürfen wir nicht vergessen, der musste am Tag 1 nämlich abreisen abends. Weil er den zweiten Tag nicht dabei sein durfte, hatte aber noch die Moderation dem letzten Panel des Tages. Da ging es um das Thema KMU, kleine mittelständige Unternehmen, die vergessene Kundengruppe, verlieren die Banken nach dem Endkunden auch den KMU. Da war, jetzt muss ich gucken, die Lena war von Fino dabei, die Jessica Holzbach von Penta, wir hatten Nicole hilf mir, der Michael Strauß vom KfW, der war nicht da, ne? Das war, glaube ich.
Doch, der war da. Der Paul Weber von FinCompare und den Ludolf Ebner von Bankenscore. Genau.
Das also war jetzt das Panel.
Ziemlich voll besetzt.
Das war das größte Panel, ne? Da war irgendwie mehr als auf allen anderen Panels. Kann ich mich jetzt ein Stück weit zurücklehnen, da kann ich nämlich nichts dazu sagen, trotz der Moderation. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber ich war an diesem Panel nur halb anwesend. Könnt ihr was dazu beitragen? Wie war es?
Ja, vielleicht okay. ganz kurz, das habe ich im Wesentlichen verfolgt und unter anderem eben auch, weil da Partner von uns auf dem Panel saßen mit Penta. Und naja, klar, das Thema KMU zieht halt nach. Ne? Wir haben angefangen mit dem B2C, mit dem B2C-Fintech-Themen und die Konsumenten haben angefangen, sich mit den digitalen Banking-Themen zu beschäftigen. Und ich argumentiere immer, siehst jetzt eigentlich momentan, dass die Generation, die sich seit Jahren schon als Privatperson mit Fintech beschäftigt, jetzt so langsam aufrückt in die Entscheiderrollen, auch im Mittelstand. Ja, das kommen jetzt halt sozusagen so meine Generation, mein Alter, das sind Leute, die können jetzt schon mal irgendwie CFO von einem Mittelständler werden. Und deswegen sehen wir jetzt offensichtlich nach und nach, dass auch die dann aus diesen Rollen raus für ihr Unternehmen den digitalen Weg des Bankings zumindest mal angehen wollen. Und deswegen kommt das jetzt nach und nach. Und wir freuen uns darauf, dass wir auch einige spannende Partner haben, wo wir verschiedene Dinge machen. Und es ist noch ein Schritt zurück, aber ja, wird kommen. Das war, glaube ich, auch die Kernaussage des Panels, wenn ich das am Ende so richtig mitbekommen habe. Dauert noch, aber wird jetzt loslegen. Ist halt auch komplexer als B2C-Geschäft in vielen Dingen.
Hast du es gesehen? Hast du das Panel mitverfolgen können, Alexandra?
Ja, also ich habe es auch mitverfolgt und da habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nichts weiter zu ergänzen. Die waren ja auch sehr lebhaft in der Diskussion und gerade auch das Thema, wie definiert man auch so ein KMU, das war ja auch da immer wieder der Punkt, weil dann ging es ja auf der einen Seite von der Firma bis zu 50 Millionen, die KMU ist, und dann auf der anderen Seite dem Handwerker, der eben freiberuflich sein Business managt. Und da wurde ja dann doch auch auf dem Panel etwas gestritten und diskutiert, dass man halt schon auch ein bisschen mehr segmentieren muss und da auch nicht immer jedem das Gleiche anbieten kann. Aber das sind eben dann die Herausforderungen, die man dort in der Branche einfach dann hat, und das funktioniert am besten natürlich heute auch mit skalierbaren Modellen irgendwo, die digital sind und wo eben nicht der Bankberater zu dem Handwerker auch unbedingt noch hinfährt und dem Produkte verkauft, sondern dass man da auch schlankere Lösungen entwickelt. Ja.
Ich glaube, das ist aber eben auch ein ganz wesentliches Learning in diesen KMU-Themen. Die in der klassischen Bankenwelt hat man immer versucht, die über Umsatzgrößenklassen zu sortieren, und da hat man auch gemerkt, im Panel, da kommen halt die Banker auch her. Die Fintechs gucken da völlig anders drauf. Die segmentieren und sagen, mit anderen Kriterien, wo der Banker sagt, ja, die verstehe ich gar nicht, wo ist denn jetzt das Umsatzvolumen drin? Das ist aber nicht mehr relevant, weil es geht um die Bedarfe der einzelnen Kunden, und das Umsatzvolumen sondern wo ein Treiber für einen Bedarf. Und das verstehen die Fintechs meiner Meinung nach deutlich besser, dass sie sich auf viel engere Nischen ausrichten, aber für diese Nischen dann eben Lösungen schaffen, die explizit wirklich richtig gut sind. Und das kann halt keine Bank leisten, die immer nur sagt, naja, 5 bis 50 Millionen Umsatzvolumen. Darin steckt aber so viel verschiedenes Zeugs, das kannst du nie mit einem Schlag erschlagen.
Ja, das hat ja die Lena auch gesagt. Sie meinte ja auch, ja, man muss halt einmal den Kunden kennen und dann setzt man die Basics um, die allen helfen und macht dann Schritt für Schritt weiter und schaut sich eben den Bedarf an, ja.
Das war so der Tag 1, kann man sagen. Also nicht nur kann man, sondern es waren die Themen des Tages, des ersten Tages der Bags. Danach ging es dann tatsächlich ins Networking über und ich glaube, dass Nicole, da kannst du vielleicht noch zwei Sätze zu sagen. Also wenn man so auf andere Veranstaltungen schaut, da ist dann nach dem ersten Tag, sind alle irgendwie relativ schnell weg. Jetzt gab es bei uns noch was zu essen. Das mag dazu beigetragen haben, dass der eine oder andere noch geblieben ist. Aber es gab danach ja noch so ein bisschen Aftershow-Party und irgendwie gefühlt war bis Mitternacht waren noch sehr, sehr viele Leute da, oder?
Ja, genau. Also ich glaube, dieses Konterprogramm, was man da noch anbietet zum Schluss, zu sagen, bleibt gerne noch. Und obwohl man irgendwie von dem Tag, also es waren schon viele Panels und es waren auch viele intensive Inhalte dabei. Und ich glaube, viele Teilnehmer waren auch einfach voll im Sinne von inhaltlich voll, weil man einfach viel gehört hat, viel diskutiert hat und es natürlich auch anstrengend ist, irgendwann zuzuhören. Und dann ist halt so eine Gegenveranstaltung, wie man das dann im Abendprogramm überlaufen lässt, ziemlich schön und angenehm und dann auch irgendwie gewollt. Und man merkte dann auch einfach, dass die Stimmung dann irgendwann extrem gelöst ist. Und wir haben ja dieses tolle Highlight, was wir auch im letzten Jahr hatten, und zwar mit unserem Sponsor Bogendrinks. Die haben dann jemanden tollen vorbeigeschickt, der Thorsten Böhm, der fantastische Gin-Variationen uns kredenzt hat und das macht das ganze Rahmenprogramm dann einfach irgendwie noch lockerer und schöner.
Das kann ich nur bestätigen, die Gins waren wirklich fantastisch. Ohne Kopfschmerzen am Tag drauf. Und das Interessante war, obwohl es ja so spät geworden ist und wir haben dann am zweiten Tag, fing es sehr früh morgens an mit dem Workshop von dem Leonard, ne? Genau, dem Leonard Post von Bitmoin, der den Blockchain-Workshop am zweiten Tag ganz früh angeboten hat, wo es zwar relativ viele Anmeldungen gab, aber wo ich hätte wirklich drauf wetten können, dass da nur die Hälfte kommt oder vielleicht auch nur irgendwie zwei Leute kommen. Und wir haben uns dann schon so ein bisschen Zeit gelassen mit der Anreise vom Orga-Team, weil wir dachten, naja, es wird sowieso jetzt nicht so viele da sein. Und das Haus war voll. Also es war völliger Wahnsinn, wie viele Leute dann zum Workshop frühmorgens vor dem offiziellen Anfang gekommen sind, was uns und Leonard natürlich total gefreut hat. Und dann sind wir ja auch dann hart ins Blockchain-Panel gegangen. Das war dann der erste Programmpunkt. Auch da sind wir eines Besseren belehrt worden. Ich glaube, was schön war an diesem Blockchain-Panel, was auch sich so ein bisschen abgehoben hat von den anderen Panels, war, es war halt nicht so Buzzword oder Bullshit-Bingo, sondern man hat sehr hands-on diskutiert nach dem Motto, ja, schön, aber wo bleibt denn jetzt die und die Lösung und wann kommen denn da die PS auf die Straße? Also das war so Tenor des Panels, wie gesagt, sehr lebhaft diskutiert und haben sogar ein bisschen überzogen. Hat großen Spaß gemacht, da den Leuten zuzuhören. Und hat uns auch gezeigt, dass das Thema Blockchain sowohl die Bankbranche beschäftigt, als auch viele Fintechs, sodass man durchaus, wenn man es denn richtig positioniert, auch über das Thema Blockchain man noch reden kann und es da auch noch Redebedarf gibt. Dann war es ganz interessant, da hatten wir jemanden vor Ort, nämlich aus der Politik, zum Thema Fintech in der Außenpolitik. Da war die Brigitte Zypris da, die dort eine gute Stunde über das Thema Fintech und Außenpolitik gesprochen hat. Was ich auch ganz interessant fand, weil es gab unendlich viele Rückfragen aus dem Publikum und wir hätten, glaube ich, noch eine halbe Stunde oder Stunde dranhängen können, wo es ganz viel darum geht, was tut eigentlich die Politik, um den Standort Deutschland irgendwie interessanter zu gestalten, gerade in Anbetracht dessen, dass es ja nun auch von außen, von anderen Ländern zu Auflagen kommt, die irgendwie Auswirkungen auf die deutsche Branche haben kann, die deutsche Fintech- und Bankbranche haben kann. Also da hätte man sicherlich auch noch ein bisschen länger drüber diskutieren können, so mein Eindruck.
Ja, in jedem Fall. Also es gab wahnsinnig viele konkrete Fragen, die dann auch nochmal Bezug auf das vorangegangene Panel, auch im Blockchain-Kontext, wie man das auf politischer Ebene sehen kann. Also es war wirklich interessant und kontrovers und die Frau Zypris, die hatte doch schon einige Fragen zu beantworten. Aber toll, also ist ganz souverän gemacht. Ich meine, sie kennt es nicht anders. Sie ist eine ganz erfahrene Sprecherin und es war einfach irgendwie schön, nochmal sich für andere Themenbereiche, also in dem Fall die Politik, da zu öffnen. Und das ist auch so gut und angenommen.
Keine PowerPoint. Alles frei redend, das war wirklich, war ganz cool. Dann sind wir in das Thema GAFA, also da haben wir auch ein paar Mal drüber gesprochen, ne? Google, Amazon, Facebook, was machen die? Alexandra, die GAFA-Bank ist ja etwas, was wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben, da auch auf dem Panel. So ein bisschen die Frage, kommt da eine Bank von Google, Amazon, Facebook, machen die da was? Und wenn ja, was?
Also da fand ich ganz gut die Aussage auch von dem Hartmut Giesen. Er hat ja wirklich gesagt, es gibt Gründe, warum die bisher noch keine Bank gegründet haben. Und es gibt auch besondere Gründe dafür, dass sie es in Deutschland oder Europa noch nicht gemacht haben. Da wurde ja auch sehr intensiv diskutiert mit Alibaba als Gegenbeispiel. Da ist es halt so, man hat eine Lizenz und kann direkt über 1 Milliarde Menschen erreichen. Und in Europa muss man halt teilweise in jedes Land einzeln gehen und erreicht halt noch lange nicht diese Größenordnung. Und das Nächste, was eben sehr interessant war, naja, warum sollten die denn Banken gründen, wenn die mit ihren bisherigen Geschäftsmodellen viel mehr Geld verdienen? Gleichzeitig stand da aber auch der Zukunftsausblick im Raum, naja, wenn halt die Margen auch in anderen Bereichen irgendwann fallen, dann werden die natürlich auch Banken gründen, aber darunter muss jetzt auch keine Universalbank sein, sondern wahrscheinlich werden einzelne Dienstleistungen des Bankings dort einfach dann übernommen. Aber so klassisch große Banken werden daraus wahrscheinlich eher nicht gegründet werden. Das war so die Punkte, die ich da mitgenommen habe.
Ich weiß nicht, was sich auch im Poll widerspiegelte, der dann, also da war die Frage in diesem Poll. Sind Google, Facebook, also die GAFA die bessere Bank? Und die Antwort oder die meisten Leute haben geantwortet mit definier mal Bank, was jetzt wieder auf was Zusammenfassung. Was ist denn eigentlich die Bank? Muss das eigentlich eine Bank sein oder können die nur ganz bestimmte Dienstleistungen anbieten, die sie dann einfach gut können?
Ja, und ich glaub, darauf kann man auch vielleicht ein bisschen, genau, ich war ja auf dem Panel drauf und ich glaube auch, das ist ein bisschen am Ende, für mich eine Kernaussage war, ja, Banking werden sie anbieten. Also die Bankleistung wird man da bekommen können, ob das ihre Bank werden müssen, ist eine ganz andere Frage. De facto sehen wir heute schon, wie sie alle verschiedene Dinge machen. Ich kann bei Apple mein iPhone finanzieren, ich kann bei Amazon eine Kreditkarte bekommen und so weiter. Das sind ja alles schon Bankdienstleistungen, die sie aber alle auch selber anbieten momentan. Und ich glaube schon, auch wegen der genannten Thematik, mit den Lizenzen und in einem globalen Geschäft muss halt viele Lizenzen haben. Das ist doch relativ komplex. Da werden sie im Zweifel noch eine gewisse Zeit lang auf jeden Fall mit Providern beschäftigen, die verschiedene Bankprodukte einliefern. Am Ende muss dafür aber keiner der GAFAs eigene Bank werden.
Ja. Absolut. Also was ich an dem Panel, was heißt an dem Panel, das kann man gar nicht sagen, was ich an diesem Thema so schade finde. Und ich weiß nicht, ob Tom Dapp vom KfW die Frage gestellt hat. Ich glaube fast ja. Es gab da auch einige Anmerkungen oder Rückfragen aus dem Publikum. Und ich glaube, wie gesagt, Tom hat gefragt, hat denn eigentlich mal jemand mit denen gesprochen? Also das war so die Frage. Man redet immer irgendwie drüber, wollen die das und machen die das, aber hat eigentlich jemals mal jemand mit Google, Amazon, Facebook über dieses Thema halt gesprochen? Und da war so ein bisschen Stille. Ich glaube, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ich glaube, der Hartmut von der Sutter Bank, der hat mal irgendwann mit einem Chinesen gesprochen, aber nicht wirklich jetzt konkret. Das ist auch so ein bisschen, man redet immer irgendwie drüber, ja, aber man hat irgendwie gefühlt, hat man noch nicht mit dem darüber gesprochen. Und wir hätten total gerne jemanden natürlich von den Besagten auf dem Panel gehabt, aber ihr könnt euch vorstellen, es ist nicht immer so leicht, da jemanden zu bekommen. Das war so das.
Es ist halt auch relativ schwierig, einen Banker zu fragen, über was er mit seinen Kunden spricht. Ne? Das ist halt die Frage ist sozusagen im Kern schon abstrus, weil wenn jemand von den Beteiligten sprechen würde, würde er natürlich genau das nicht sagen. Von daher kommt es dann nicht weiter an der Stelle.
Ja.
Ja.
Aber trotzdem, wir haben viel gesprochen, also Miriam hat das Panel gemacht, Gäste waren noch der Arnulf, der DKB, der war, glaube ich, jetzt schon zum dritten Mal auf einer Exchange-Veranstaltung, wenn ich mich einmal hatte, einen Vortrag gehabt. Letztes Jahr war auf der Payment Exchange ja sogar Moderator. Dann den Hartmut Wiesen von der Sutor, du lieber Jörg, und den Markus Steif von der Deutschen Bank. Den kannte ich so noch nicht, aber nichtsdestotrotz, ja, viel über das Thema Gafferbank gesprochen. Dann gehen wir können wir schon auch zum Ende kommen. Das letzte Panel hat der Raphael dann nochmal machen dürfen. Da war ich so ein bisschen lost, weil es auch überhaupt nicht mein Thema ist. Es ging um das Thema Robo-Advisory, Equity Investment, Wealth Management. Alles Themen, die mir nicht so wirklich, das nicht so 100% meine Themen sind. Waren auch nur, nicht um das Panel zu schmälern, es waren zwei Diskutanten, einmal der Erik Potzowald von Scalable, der war auf der letzten Banking Exchange schon mal auch als Speaker, und der Kai Bald von der DWS. Könnt ihr was dazu sagen? Habt ihr es noch mitverfolgen können, das Panel?
Also ich habe es noch mitverfolgt, ja. Also ich kenne ja, wie gesagt, den Erik jetzt auch schon sehr lange, seit der Geburtsstunde von Scalable quasi, und deswegen verfolge ich das natürlich super gern, weil wenn du mal so ein Startup mitbegleitet hast, auch wenn du nicht in dieser Firma direkt warst, sondern bei einem Geschäftspartner, dann hast du immer das Gefühl, du hast ja was zusammen aufgebaut und du gehörst einfach irgendwo dazu. Ja, und was ich sehr, sehr schön fand, und das zeigt auch, dass wie die das gemanagt haben und aufgebaut haben bei Scalable, dass du einfach auch seriöse Partnerschaften tatsächlich hast. Ja, also er hat ja auch das Beispiel mit Siemens erwähnt, dass nach dem Announcement mit Siemens gar nicht so viele Siemensianer Kunden geworden sind, aber dafür umso mehr andere, die gesagt haben, naja, wenn ein Unternehmen wie Siemens damit arbeitet, dann kann das schon gar nicht so schlecht sein, und dann machen wir da auch mal mit. Und das war einfach ein interessantes Thema. Was schwierig ist aus meiner Sicht auch, dass im Moment das Thema Robo-Advisor so auch alles sehr generalisiert wird, ja. Weil auch der Erik hatte ja gesagt, naja, wir haben ja auch Menschen, die bei uns arbeiten, und die Kunden können ja auch mit Personen sprechen. Also dieses Thema Personalisieren oder eben persönlicher Kontakt, das hat er eben auch nochmal ganz schön rübergebracht, dass es eben nicht nur eine Maschine ist und alles anonym läuft, ja. Was eine interessante Frage war, oder die interessanteste Frage in dem Panel eigentlich, ob es wirklich ein Problem ist, in Deutschland Funding zu bekommen, wenn man in dem Bereich aktiv ist, und dass, ob wirklich im Moment Firmen verschwinden mangels Funding und nicht, weil die Idee schlecht ist, ja. Und das ist, glaube ich, eine interessante Frage, die im nächsten Jahr sehr intensiv nochmal diskutiert wird, weil ich habe das jetzt auch schon häufiger gehört, gerade Funding im Thema Robo-Advisor, weil eben jetzt jeder irgendwo ein Robo baut, zumindest ist das so der Eindruck, ist halt sehr schwierig. Also gerade so das Thema Funding und gerade in Deutschland. Also das, denke ich, ist so einer für mich der spannendsten Punkte aus diesem Panel gewesen.
Jörg, du noch was dazu?
Ja, da habe ich nichts zu ergänzen. Ich bin ein bisschen bei dir, Mike. Es ist auch nicht mein Kernthema, und deswegen war ich da auch nur so teilweise dabei, und habe gerade schon wieder was gelernt von Alexandra, was da passiert ist.
Das Feierabendbier war schon offen.
Ja, 14 Uhr noch nicht ganz, aber.
Fast. Ja, zwei Tage Banking Exchange. Also erstmal euch beiden vielen Dank für euren Eindruck, den ihr zu den jeweiligen Themen nochmal geschildert habt, und auch zur Veranstaltung selbst. Ich kann, glaube ich, von unserer Seite aus sagen, es hat riesigen Spaß gemacht. Also die ganze Veranstaltung, dem kompletten Team großen Spaß gemacht, und last but not least muss man natürlich auch den ganzen Teilnehmern danken, die natürlich dazu beitragen, dass so eine Veranstaltung wie die Banking Exchange überhaupt zu so einer Veranstaltung wird, wie sie geworden ist. Also danke an all denen, die da waren, danke an den Sponsoren. Ja, Nicole, zum Schluss bleibt noch zu sagen, gibt es sowas wie eine Banking Exchange 2019? Was meinst du?
Also ich glaube, nach dem ganzen grandiosen Feedback, was wir bekommen haben, sind wir schon fast dazu verpflichtet, da weiterzumachen. Also es wird in jedem Fall eine BEX 19 geben. Aber vorab haben wir ja auch noch die PEX. Also wir haben es jetzt hier schon ein paar Mal erwähnt als Pendant-Exchange-Veranstaltung vor der Brust 24. 25. Januar. Also save the date an alle, die immer in dieser Payment-Branche ihre Fühler ausgestreckt haben. Also 24. 25. Januar in Berlin im Soho-Haus wieder. Also das ist ein Thema, wo wir ganz intensiv jetzt arbeiten. Wie gesagt, PEX 19 in jedem Fall. Mit Sicherheit auch wieder in Frankfurt. Und ja, was von uns noch anderweitig zu erwarten ist, vielleicht öffnen wir uns noch ein bisschen. Vielleicht machen wir noch eine dritte Exchange-Veranstaltung. Es bleibt spannend.
Irgendwas mit Backen wäre schön. Ich mag ja Kuchen. Vielleicht so eine Backing. Genau. Gut, lassen wir das. Euch nochmal vielen lieben Dank. Wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Den Sponsoren nochmal an dieser Stelle herzlichen Dank. Den Sponsoren der BEX natürlich herzlichen Dank, als auch den Sponsoren der BS Pay One und Bluecode als Sponsor für diesen Podcast. Vielen lieben Dank. Euch kann man nur ein schönes Wochenende wünschen, Alexandra, Jörg und den Hörern da draußen natürlich auch. Und ja, bis auf ein neues und bis bald.
Danke auch.
Bis zum nächsten Jahr.
Bis zum nächsten Jahr. Danke. Tschüss.